Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 28. November 2022. In Bern hat die Session angefangen, die Wintersession. Heute folgende Themen im Bern einfach. Zibelemerit hat angefangen, die Session hat angefangen in Bern. Also es ist eine schöne Zeit in Bern. Dann reden wir natürlich über die Bundesratswahl, wie immer. Dann reden wir aber auch ein bisschen, was ist zu erwarten sonst noch in dieser Session? Was sind die wichtigen, grossen politischen Themen, die im Parlament besprochen und beschlossen werden? Gut, Dominik, zuerst eben, Zibelemerit ist jedes Mal das Gleiche. Wie ist der Zibelemerit heute im Jahr 2022?
Ja, aber für uns Nicht-Berner, also ich weiß nicht, wie es du gehst, wo du zu Bern da für die Tagesanzeige geschafft hast. Ich bin wirklich, ich bin jetzt wirklich schon sehr lange da, aber ich verstehe das nicht. Der Zibelemerit, bitte, Bernerinnen, Berner, mir das einmal erklären, was es genau ist. Es ist einfach ein Markt, wo man zwischen 20 und 50 Tonnen Zibelenzöpfe verkauft. Man trinkt viel Glühwein und dann hat das Kind, das einem Konfetti anschmeißt oder mit einem Gummihammer auf den Kopf haut. Ja, das ist es gewesen. Ich verstehe es nicht und ich bin ehrlich gesagt auch heute Morgen nicht da gewesen.
Gut, jetzt muss ich es ehrlich sagen, es tut mir leid, aber da muss ich jetzt verteidigen. Der Zibelemerit, der ist sehr wichtig. Nein, ich finde den interessant, weil er zeigt etwas, was phänomenal ist. Die wichtigste, oder, wenn du vergleichst mit den anderen wichtigen Festen der grossen Städte in der Schweiz, da hast du die Fasnacht, Basler Fasnacht, das ist eine totale urbane Angelegenheit. Du hast in Zürich 6 Leute klar von der Zünft, das ist der Sieg, der Triumph von der Zünft, jedes Jahr zeigen die, wer eigentlich da die Herren sind in der Stadt. Und Zibelemerit, finde ich, hat sehr viel zu tun mit der Geschichte vom Kanton Bern, wo eben zeigt, das Land dominiert eigentlich die Stadt. Oder das Land kommt ja am Zibelemerit in die Stadt und übernimmt einfach die Stadt und tut die verdammten Zwiebeln verkaufen, die niemand will, und zeigt mit ihrer Präsenz, dass der Kanton Bern vom Land her regiert wird. Oder? Ich meine, Zünft gibt es ja auch in Bern, aber die haben nie etwas zu sagen gehabt gegenüber den Bernburger. Und Bernburger, also die richtig eingesessenen Bürger von Bern, die richtig guten Bernburger, haben ja natürlich auch noch ein Schlössli gehabt auf dem Land und haben viel Landbesitz gehabt und haben sich eigentlich eher als Junker gesehen, eben als Leute, die vom Land her regieren, als Städter. Oder? Die Stadt Bern hat ja auch nicht ein starkes Handels- oder Wirtschaftsbürgertum je gehabt, ganz wenig. Das Gewerbe hat auch nichts zu sagen gehabt, siehe Zünfte. Ich finde, der Zibelemerit ist wirklich symbolisch für die Geschichte vom Kanton Bern. Diese Stadt wird vom Land, von den Landbewohnern her regiert und nicht von den Städtern.
Also das klingt logisch, das stimmt natürlich. Bern ist nie so ein Stadtkanton gewesen, wie die anderen Beispiele, die du erzählt hast. Von dem her hat das natürlich etwas, oder? Und darum kommt auch so ein komischer Brauch raus, oder? Wo man eigentlich nicht versteht, wenn man die tieferen Schichten von dem Kanton nicht kennt. Das klingt gut.
Ja, und ich finde auch interessant, weil das hat mich auch jedes Mal aufgeregt als Nicht-Berner, oder? Du kannst ja fast die Stadt, du kommst nicht mehr durch die Stadt durch. Es ist ja so eine grauenhaft, überall die Huren Bauern, die dir überall den Weg verstellen. Es ist ein Triumph von diesen verdammten Bauern. Und das ist etwas, was Bern natürlich auszeichnet. Ich meine, die SVP Bern haben wir schon ein paar Mal besprochen. Es ist einfach ein Landkanton, der unglaublich immer sehr fruchtbar war. Deshalb auch wahnsinnig reich, vor allem natürlich, wo das Wattland auch noch dazugehört hat, wo sie ein bisschen können davon profitieren können. Es ist ein Landkanton. Und Stadt Bern ist so eine wunderschöne Stadt, eine, meiner Meinung nach, eine der schönsten Städte, die es überhaupt gibt. Das nur die Altstadt. Der Rest, was nach in den 60er Jahren unter linker Herrschaft gebaut haben, ist natürlich nicht schön, aber der Rest ist wunderschön. Na gut, aber Zibelemerit ist auch immer der Auftakt von der Wintersession. Und Wintersession heisst auch immer, dass der neue Nationalratspräsident und die neue Spenderatspräsidentin oder Präsident gewählt wird. Was ist heute da der Stand? Dominik, du kommst jetzt gerade von den Festivitäten.
Ja, der Martin Gandinas, Mitte Graubünden, ist gewählt worden als Nationalratspräsident und Brigitte Haberli-Koller, Ständerätin Mitte Thurgau, ist gewählt worden als Ständeratspräsidentin. Es ist dann sehr lang gegangen. Ich habe den Eindruck, es dauert jedes Jahr ein bisschen länger, bis man dann zum Apero schreitet. Ich habe in Erinnerung, dass das eine relativ unprätentiöse Wahl war und man möglichst schnell ins Hochparterre runtergegangen ist und dort sich ein Weisswein und den lokalen Spezialitäten von der beiden gewählt Gewählten gewidmet hat. Heute, man hat noch Lieder gesungen, gut, das Bündner Oberland, wo der Martin Gandinas herkommt, die sogenannte Gadi, ist natürlich berühmt für Chöre, auch natürlich, weil die alle in eine Klosterschule gehen. Man hat schön gesungen, das gehört ein bisschen dazu. Man hat aber nicht, das berühmteste Lied hat man nicht gesungen, das erinnert an die Schlacht an der Calven von 1499, wo die Bündner, die Ausländer, die Tiroler, die Österreicher, die Habsburger, die Schwaben besiegt haben.
Ganz wichtige Schlacht, ja, sehr.
Ganz wichtige Schlacht. Ich habe wirklich, das ist ein bisschen meine Enttäuschung. Weil dort hat es wunderbare Ziele, hat es drin, Plitosch, l'amor, Gesclaveria, ei las parolas, tils grijuns, also lieber der Tod als Sklaverei, das ist die Parole von den Bündner. Das, leider hat man das, also der Wokismus ist, glaube ich, schon im Bündner Oberland angekommen. Das ist ein bisschen für mich ein bisschen, das hätte ich jetzt gern gehört in dem Nationalratssaal.
Ja, das ist also eine grosse Enttäuschung. Auch die Bündner Oberländer sind nicht mehr, was sie sind. Und wie ist es denn bei der Ständeratswahl? Ist das eigentlich... Ja, gibt es dort genau die gleiche Apero oder tönt die miteinander Apero feiern? Wie sieht das aus?
Es ist miteinander, es ist dann auf beiden Seiten von dem Hochparterre im Bundeshaus hat es so lange Tisch, wo im Übrigen, wo ich gegangen bin, hat der Apero noch nicht angefangen, weil so lange noch geredet und gesungen worden ist. Und es ist dann etwa so halb-halb, also halb Thurgau, halb Graubünden. Also man tut jetzt die Thurgauer Spezialitäten mischen mit Wein aus der Bündner Herrschaft und umgekehrt. Das ist immer eigentlich ein guter Start in die Session. Lang ist auch wichtig gewesen. Man hat dort die Neuen auch kennengelernt ein bisschen, weil so im Alltag ist es manchmal ein bisschen geht's zu unter Opsi und so. Bei Corona ist das weggefallen und darum haben wir alle ein bisschen Aufholbedarf.
Gut, jetzt wie muss man den Martin Gandinas, um den geht es ein bisschen mehr, einschätzen? Es hat sich ja in den letzten Jahren eigentlich die Unsitte einbürgert, dass der Nationalratspräsident oder die Nationalratspräsidentin ja langsam wirklich das Gefühl hat, sie sägen einen weiteren Bundesrat und sie müssen dort die Weltgeschichte reisen und alle Leute beglücken mit ihrer Anwesenheit. Ein Tiefpunkt von dieser Unsitte, würde ich schon sagen, ist Irene Kählin gewesen, Grüne Aargau, die jetzt abgetreten ist. Die hat jetzt wirklich ein Jahr lang einfach einen unglaublichen Ego-Trip hingelegt. Was ist da bei Martin Gandinas zu erwarten?
Das ist schwierig zu sagen, weil meine Befürchtung ist ein bisschen, dass das Amt eben letztlich dazu führt, dass die so werden. Und bei Irene Kählin ist es ja nicht nur ihre Reisetätigkeit. Ich finde fast noch viel schlimmer, dass sie als Nationalratspräsidentin Sachen dann gemacht und verfügt hat, wo sie vorher als Nationalrätin beantragt hat und nie durchgekommen ist damit. Also zum Beispiel mit einer Kinderkrippe im Bundeshaus und so. Das hat sie zwar jetzt nicht eingeführt, für das ist das Amt dann doch ein bisschen zu kurz, aber sie hat eine Umfrage gemacht, die völlig tendenziös war. Wir haben beim Nebelspalter darüber geschrieben, wäre es nicht gut für die Vereinbarkeit von Amt und Familie, wenn es eine Kinderkrippe gäbe, oder? Und vorher ist sie gescheitert mit dem Antrag und so. Also sie hat wirklich das Jahr benutzt, um Sachen, wo sie keine demokratische Legitimation erreicht hat, durchzuführen. Ich glaube, bei Martin Gandinas, den ich schon lange kenne, also so weit geht er nicht. Aber zu befürchten, dass er auch ein bisschen rumreist und so, das muss man leider, glaube ich, weil irgendwo durch auf dem langen Weg, man wird ja zuerst Stimmenzähler, dann wird man irgendwann einmal zweiter Vizepräsident, dann wird man erster Vizepräsident, das ist jetzt der Erik Nussbaumer geworden, und dann wird man dann endlich Nationalratspräsident. Auf dem langen Weg wirst du wie so eingefuchst, dass du fast nicht mehr anders kannst. Ich meine, der Vorgänger von Irene Kählin, der Andreas Ebi, SVP, Emmental, also der ist auch umgereist an absurde Orte, die nichts zum Beispiel mit den aussenpolitischen Schwerpunkten von der Schweiz zu tun haben. Und das ist, einfach Schicksal.
Nein, es ist also wirklich erstaunlich, wie sich da so ein Amt, wo eigentlich, ich meine, sind wir ehrlich, es ist der Sitzungsleiter. Ist der, wo einfach im Nationalrat sollte die Sitzung leiten und schauen, dass die Redezeit eingehalten wird und sonst eigentlich ein Dienstleister ist. Das wird immer mehr zu einem unglaublich wichtigen Amt, oder? Wo du nachher musst deine Kollegen im Ausland besuchen oder eben den Zelensky noch musst unterstützen und in die Ukraine umreisen. Und du hast richtig gesagt, es ist eine Unsitte, die schon länger anhält. Irene Kählin hat jetzt einfach das auf die Spitze getrieben. Gut, wünschen wir Martin Gandinas trotzdem viel Glück und herzlichen Glückwunsch. Natürlich auch der Brigitte Heberli. Auch herzlichen Glückwunsch. Und Mitti hat immerhin, wenn es schon im Bundesrat nur noch mit einer Person vertreten sind, haben sie ja, jetzt immerhin der Bundeskanzler, Nationalratspräsident und Ständeratspräsidentin. Also wenn das in den Wahlen nicht hilft, dann weiss ich nicht, wie ich soll heissen soll. Vielleicht Gary Pfister, keine Ahnung. Wir gehen jetzt zu der Bundesratswahl. Was ist da der Stand? Wir haben uns getauscht, muss man zugeben, Dominik. Gell? Wir haben am Freitag beide gesagt, das ist fast undenkbar, dass die SP die Elisabeth Bohm-Schneider aufstellt. Wir haben gemeint, Evi Allemann wird es machen und Eva Herzog sowieso. Ist eine rechte Überraschung. Was hast du gehört aus dem Parlament? Was hörst du aus der SP? Was ist da der Hintergrund gewesen?
Also ich höre halt wirklich, dass die Elisabeth Bohm-Schneider bei vielen Leuten beliebt ist, einfach als Mensch. Sie kann es mit vielen, mit allen. Sie ist eine Art SP-Antwort auf den Albert Rösti. Vielleicht kann man es so zusammenfassen. Und dann, was halt auch eine Rolle gespielt hat, sind Ambitionen. Und das finde ich schon speziell, das habe ich also noch nie erlebt, seit ich im Bundeshaus bin. Weißt du, dass letztlich der Auswahlprozess immer unter einem Blickwinkel von den persönlichen Ambitionen von denen, die jeweils am Drücker sind, gemacht wird. Also man hat also offenbar Eva Herzog, das ist Kandidatin von den Westschweizer Männern, weil wenn die Bundesrätin wird, dann läuft es auf einen Mann, oder hat ein Mann aus der Westschweiz eher eine Chance, wenn dann der Alain Berset zurücktritt. Und umgekehrt ist Elisabeth Bohm-Schneider die Kandidatin von den Deutschschweizer Männern, weil wenn sie Bundesrätin wird, dann kann man bei der Ersatzwahl von Alain Berset kann ein Deutschschweizer Mann sagen, ja, also weisst, haben da nicht an mich gedacht oder so. Also, dass man wirklich letztlich die jetzige Wahl unter den Klammern sieht, unter dem Stichwort sieht von den eigenen Ambitionen bei der nächsten Wahl, so, das hat immer ein bisschen mitgespielt, aber so extrem habe ich das noch nie erlebt.
Jetzt, wie würdest du sagen, eben, wir sind selber auch beide überrascht worden, wie sind jetzt die Wahlchancen von diesen zwei Kandidatinnen? Wenn es in Prozent müsstest angehen, Eva Herzog immer noch klare Favoritin oder wie würdest du es einschätzen?
Nein, ich würde sagen 50-50. Das Rennen ist komplett offen.
50-50, sogar. Ja.
Und zwar, es gibt zwei Sachen. Die Eva Herzog ist offensichtlich bei einigen, nicht bei allen, bei einigen Ständeräten nicht wahnsinnig beliebt. Man sagt, es sei schwierig, mit ihr zusammenzuarbeiten. Sie sei sehr unnahbar. Man könne immer nur über Politik reden, oder? Und so Sachen spielen auch eine Rolle. Also, neben der eigenen Ambition spielt bei Bundesratswahlen meiner Meinung nach eine ganz starke Rolle. Finde ich das eine nette? Kann ich es mit der? Habe ich denn, wenn sie gewählt wird, einen Zugang im Bundesrat oder nicht? Das kann Eva Herzog offenbar nicht bieten. Das kann Elisabeth Bohm-Schneider bieten, offenbar. Ich muss zugeben, dass ich sie nicht kenne. Ich habe mit ihr nie zu tun gehabt, bis jetzt. Aber das, offenbar ist das so. Das hört man auch von Nationalräten. Aber Nationalräte sagen dann eher, ich habe es gehört von einem Ständerat, also indirekt. Oder? Und es hat heute auch ein Hearing gegeben von den Bauernpolitikern. Das ist doch recht machtvoller Club.
Wie viele sind das? Dominik, wie viele sind das etwa? Wie viele Bauernpolitiker gibt es da?
Auswendig weiss ich das nicht, aber ich würde sagen, man muss nicht Bauer sein, um dort dabei zu sein, sondern man muss sich wie eine Art bäuerlicher Politik zugeneigt fühlen. Ja, das kann man sozusagen, das ist wie beim heute modern bei der Geschlechteridentität. Also man kann sich eben als Bauer auch fühlen und dann ist man Bauer, weißt? Und es sind etwa 30 Mitglieder, wenn ich es richtig im Kopf habe, die dort dabei sind. Aber es sind auch nicht alle gewesen, aber ich habe gehört, die Elisabeth Bohm-Schneider hat sehr gut argumentiert, hat vor allem betont, dass sie ein Bauernmädchen sei, im Jura aufgewachsen und irgendwie Herdöpfel und Pflaumen und so für den Damassin Schnaps aufgelesen hat und so weiter. Also, und ja, das ist halt nicht die Welt von der Eva Herzog. Also, sie, sogar wenn sie das gemacht hätte, sie würde es wahrscheinlich nicht erzählen, weil sie das Gefühl hat, das tut jetzt da nichts zur Sache, oder? Weil sie ist so eine Sachpolitikerin, dass es schon einem fast kalt den Rücken runterläuft.
Gleichzeitig muss man sagen, Bohm-Schneider hat immer noch, meiner Meinung nach, schon eine Schwäche, dass sie eben ein Welschi ist. Und wenn man jetzt eine Welschi wählt, dann gibt es einen massiven Druck, eigentlich muss man sagen, auf den Alain Berset und auf den Guy Parmelin, dass sie nicht mehr allzu lang bleiben. Weil ich glaube, jetzt für 5, 6, 7 Jahre geht es nicht, dass wir eine latinische Mehrheit haben im Bundesrat. Oder wie siehst du das?
Ja, da hört man Verschiedenes. Ich habe heute von unserer Federal aufgenommen mit dem Philipp Regi, Fraktionschef von der Mitte. Der sagt, ja, aber weisst, die Verfassungsbestimmung, die dient ja dazu, die Minderheiten zu schützen. Und nicht die Mehrheit schützen. Von dem her ist das kein Problem, wenn das länger dauert.
Das ist ja gut. Das ist aber der typische Mitte-Politiker. Früher
nein, ist ein Jurist.
ein typischer katholischer Jurist. Nein, das ist ja so spitzfindig. Nein, das heisst ja nicht Minderheit, das heisst Sprachregionen in der Verfassung. Nicht Minderheiten sollen geschützt werden, sondern die Sprachregionen müssen angemessen vertreten sein. Und das ist ja unglaublich, dass der das jetzt so auslegt. Aber du hast natürlich recht, ist interessant. Gewisse Leute können sich anscheinend schon auf das einstellen, dass vielleicht dann das begründet werden muss. Ich habe das auch gehört, auch noch aus der SP-Fraktion, dass die Baumschneider unendlich gut angekommen ist. Also man muss sagen, die ist, und die, wenn ich jetzt sage, was ich auch gesehen habe im Fernsehen, ja, die ist sehr sympathisch, ehemalige Trotzkistin, das darf ich auch mal noch betonen. Mir tut man ja immer noch rede ich sage, ehemalige Trotzkist, was nicht stimmt, aber ein paar von meinen besten Freunden sind Trotzkisten gewesen, ich kenne das Milieu gut. Muss sagen, Trotzki war ein absoluter Verbrecher gewesen, hat auch die Rote Armee aufgebaut und KZ eingerichtet. Also gibt eigentlich keinen guten Grund, dass man je Trotzkist war. Aber es sind immer ein bisschen interessantere Linke gewesen. Das muss ich jetzt also auch noch sagen. Es sind immer interessantere Linke gewesen, weil sie Dissident gewesen sind. Sie sind innerhalb von der linken Bewegung natürlich viel, viel stärker ja, Aussenseiter gewesen. Also bei den Kommunisten sowieso, dort sind sie noch verfolgt worden. Und bei den SP natürlich auch, weil für die sind es Kommunisten gewesen. Also es ist immer in der ganzen Geschichte, nicht nur in der Schweiz natürlich, sondern in ganz Europa sind Trotzkisten eigentlich immer die interessanteren Linken gewesen. Von dem her, das spricht jetzt auch wieder für Baumschneider. Ist auch einen weiten Weg gegangen als Bauernmeidli. Aber ich glaube, Dominik, das hat schon etwas, wenn man sagt, oder? Bauernpolitiker, das ist schon noch, das ist also noch ernst zu nehmen. Also wenn die dort gut ankommt, dann kann man sich vorstellen, dass ziemlich weite bürgerliche Kreise rein Baumschneider könnte gut ankommen. Und ja, also vielleicht ist Eva, ja, hast recht, 50-50.
Rennen ist offen.
Gespannt. Gut, gehen wir jetzt noch auf die letzten paar Themen ein, nämlich Vorausschau.
Was jetzt müssen wir noch die SVP, müssen wir schnell noch reden.
Ah gut, Entschuldigung, ja.
Gut. Also jetzt sind beide, also natürlich der Albert Rösti war anwesend, aber auch der Hans-Uli Vogt war da gewesen. Er war auch bei den Bauern gewesen. Dort hat man über das, der Albert Rösti ist natürlich Mitglied in dem Club. Aber ich habe auch gehört, der Hans-Uli Vogt hat sich wacker geschlagen. Er hat offengelegt, dass er selber nicht Bauer ist. Und er hat auch irgendwie dann offenbar bei irgendwelchen Detailfragen von Subventionen, die dann irgendwie hinführen gekommen ist, hat er dann auch gesagt, also das sei nicht sein Fachgebiet und so, das kann man das sagen. Aber er muss auch einen guten Eindruck hinterlassen haben. Ich glaube, jetzt dort ist weniger vorgefallen als bei den beiden SP Frauen bei dem Bauern-Hearing. Morgen sind dann die Hearings bei den meisten anderen Parteien, also bei der FDP, bei den Grünen-Liberalen. Auch die SVP lädt, glaube ich, bei den SP-Frauen morgen ein. Außer bei der Mitte. Die machen das alles am 6. Dezember, also wirklich am Tag vor der Wahl.
Gut, das ist dann sehr kurzfristig, wenn sie dann noch wilde Kandidaten suchen müssen. Also jetzt nicht mehr so viel Zeit. Gut, das zeigt, dass die Mitte sicher nicht wilde Kandidaten unterstützt.
Genau.
Jetzt gehen wir zu der ganzen Session. Was sind vorausschauend, was sind die grossen politischen Auseinandersetzungen, die zu erwarten sind?
Ja, also das grösste Geschäft in der Wintersession ist immer das Budget. Das geht dann jeweils zweimal hin und her. Und alle reden vom Sparen, aber wenn sie auf den Knopf drücken müssen, geben alle mehr Geld aus. Das ist schnell erzählt.
Aber nur die Mauer nicht noch einfach als ja, Abschiedsgeschenk, ein Budget, das er damit leben kann, oder wird Ueli Maurer da sich überhaupt nicht mehr durchsetzen können?
Ja, also das Budget, so wie es jetzt ist, das hat auch noch 50 Millionen Reserven auf die Schuldenbremse sozusagen. Das ist eigentlich ein richtiges Budget. Es ist halt einfach so, wenn man weiss, dass man, und das weiss man, dass man eigentlich nächstes Jahr dann beim nächsten Budget, beim Budget 2024, muss ein strukturelles Defizit von rund 1,1, vielleicht sogar 1,5 Milliarden hat, könnte man ja auch schon dieses Jahr anfangen, ein bisschen sparen. Aber das wird nicht passieren. Das wäre dann ein Geschenk an Nachfolger oder an die Nachfolgerin. Das wird es nicht geben.
Gut, was sind die anderen Themen?
Dann gibt es sicher viel zu reden Sexualstrafrecht. Man redet jetzt die ganze Zeit darüber, ob man Widerspruchslösung oder Zustimmungslösung. Also Widerspruchslösung ist nur Nein heisst Nein und Zustimmungslösung nur Ja heisst Ja. Über das wird wahnsinnig geredet. Dabei ist es eigentlich am irrelevantesten. Oder? Man hat bereits beschlossen, und da gibt es Einigkeit eigentlich in beiden Räten, dass man die Nötigungskomponenten wegnimmt bei der Vergewaltigung. Dass es also einfacher wird, jemanden wegen Vergewaltigung zu bestrafen. Und das andere, wo niemand darüber redet, ist, dass beim einfachen Tatbestand sind eigentlich weiter Geldstrafen vorgesehen, also oder möglich vorgesehen. Ja, möglich oder vorgesehen. Es ist
aber das ist ein Skandal, oder? Also da muss man sagen, das ist ein absoluter Skandal, dass so ein schweres Verbrechen mit so schwerwiegenden Folgen für das Opfer, dass man da mit der Geldstrafe davorkommen kann, das finde ich absolut stossend und muss noch einmal betonen, wir haben es noch einmal gesagt, der Widerstand gegen eine Verschärfung vom Sexualstrafrecht, was Strafmaß betrifft, kommt von den Linken. Das ist ganz wichtig. Die angeblich feministischen Parteien, die finden das nicht so wichtig, dass einer ins Gefängnis muss, wenn er über vergewaltigt hat, eine Frau vergewaltigt hat, mit Geldstrafen kann man das auch erledigen. Übrigens zum Thema auch, wie schwer, dass es nachzuweisen ist, ob jetzt Konsens vorliegt oder nicht, wenn über Sex hat miteinander. Eine ganz gute Netflix-Serie jetzt, Anatomy of a Scandal, eine englische Serie, ganz gut, wo ein Politiker angeklagt wird wegen Vergewaltigung. Er hat es meiner Meinung nach, also finde ich, eindeutig gemacht. Aber es zeigt, es gibt einen Freispruch. Es zeigt, wie unglaublich schwierig dass das ist, vor Gericht das überhaupt nachzuweisen. Gut. Was sind sonst noch Themen, die noch wichtig sind in der Session?
Ganz kurz, der Gewerkschaftsbund hat eine Initiative am Start, die eine 13. AHV-Rente will, oder? Also, das, meine, man hat jetzt schon, ist die AHV ein ungedeckter Scheck mit, je nachdem, wie man rechnet, mit 500 Millionen Lücken oder sogar mit 1000 Milliarden, 500 Milliarden Lücken oder sogar mit 1000 Milliarden Lücken. Mit der Initiative sind es dann wahrscheinlich 3000 Milliarden, die fehlen. Es ist einfach jenseits. Man hätte das nur gemacht als Gegeninitiativprojekt gegen die sinnvolle Renteninitiative von der Jungfreisinnigen. Und dann ist die berufliche Vorsorge im Ständerat, das würde jetzt komplett zu weit führen, das auszuführen. Es ist eine hochtechnische Vorlage, die komplett vergessen hat, um was es bei der berufliche Vorsorge nämlich eigentlich geht, um eine Fürsorge vom Arbeitgeber. Eine typisch schweizerische Lösung für die Altersvorsorge, wo die Arbeitgeber eine Versicherung organisieren und eingehen, die dafür sorgt, dass man mehr hat als die AHV. Das ist völlig aus dem Blickwinkel raus. Aber immerhin der dumme Kompromiss, ich sage es jetzt wirklich so, der dumme Kompromiss in Anführungs- und Schlusszeichen zwischen den Sozialpartnern, Arbeitgeberverband und Gewerkschaftsbund, wo Elemente von der AHV in die zweite Säule reingebracht hat, also von der direkten Umverteilung, der ist eigentlich vom Tisch, es wird dann noch gestritten über das, aber der sollte keine Mehrheit bekommen, Gott sei Dank.
Gut, das war es heute am 28. November 2022, am Tag vom Zibelemerit. Liebe Grüße an alle Berner, die zuhören, gehen jetzt weiter Glühwein trinken. Kein Grund mehr, da sich zu mäßigen. Ich kenne das ein bisschen, es artet dann häufig auch ein bisschen aus, aber also anständig. Also
für protestantische Verhältnisse, ja. Für
protestantische Verhältnisse, eine Katastrophe. Sollten alle gescheit arbeiten, die Berner. Wenn sie schon 1 Milliarde von uns überkommen aus Zürich, sollen sie Kopfentelli arbeiten, aber nein, sie hocken zusammen und trinken Glühwein trinken. Nein, das war es von Bern einfach auf nebelspalter.ch. Tönnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch selbstverständlich, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Würde uns freuen. Tönnt uns weiterempfehlen, tönnt uns vor allem höher bewerten. Wir sind morgen wieder da, morgen sicher mit den neuesten Informationen aus den sehr wichtigen Hearings von den Parteien, was die Bundesratswahl betrifft. Da werden wir sicher schauen, dass wir so viel wie möglich zusammenbringen, dass wir ein bisschen wissen, was da besprochen worden ist. In dem Sinn wünschen wir euch einen schönen Abend und bis morgen.
Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.